SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Lechler. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Diese Bilder kennen wir bereits aus dem vergangenen Jahr. Kilometerlange Staus an der Grenze zu Deutschland. Allerdings war das 2020 an den deutsch-französischen Grenzübergängen und an der Grenze zu Polen. Heute Morgen staute es sich nun an den bayerisch-tschechischen und an den sächsisch-tschechischen Grenzübergängen. Der Grund sind die Grenzschließungen zum Corona-Risikoland Tschechien.
Besonders auf den Autobahnen stauen sich die Lastwagen. In Richtung Bayern, vor dem Übergang Waidhaus, ist die Lkw-Kolonne inzwischen 25 Kilometer lang. Die Wartezeit wird dort mit 2,5 Stunden angegeben. Am Übergang Breitenau-Schönwald in Sachsen stauen sich die Lastwagen auf 2 Spuren 20 Kilometer zurück bis nach Usti. Die Wartezeit hier beträgt etwa 3 Stunden. Inzwischen sind Hilfsorganisationen im Einsatz, um die in der Kälte wartenden Fahrer zu versorgen. Ortskundigen tschechischen Pendlern empfiehlt die Polizei, auf die kleinen Übergänge auszuweichen. Seit Sonntag brauchen auch Lastwagenfahrer bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test. Berufspendler dürfen nur noch die Grenze überqueren, soweit sie in Sachsen und Bayern im Gesundheitswesen oder in Betrieben beschäftigt sind, die zu systemrelevanten Branchen gerechnet werden. Welche Unternehmen dazu gezählt werden, sollen die Landkreise in den nächsten Tagen festlegen. Peter Lange, ARD-Studio Prag.
Nichts geht mehr an der Grenze, aber auch sonst befinden wir uns weiterhin im bekannten Lockdown, außer dass wir ab 1.3. wieder zum Friseur dürfen. Der Handel guckt noch in die Röhre. Er darf erst bei einer regionalen Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen wieder öffnen. Die Kritik vor allem von Wirtschaftsverbänden ist deshalb verständlicherweise groß. Vielen Einzelhändlern geht es an die Existenz und was sagt die Politik dazu?
Die Corona-Maßnahmen bald lockern, davor warnt der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Eine Öffnungsperspektive komme dann, wenn man stabil bei sehr niedrigen Zahlen sei. Noch sei man signifikant bei über 50, geschweige denn bei den 35, die der Bundestag im Infektionsschutzgesetz als Marke festgelegt habe, erklärte der CDU-Politiker im rbb-Inforadio. Aktuell liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage bei knapp 59.
Klar würde sich jetzt jeder wünschen, dass gesagt wird, ab 1. März passiert das, ab 15. März kommt der nächste Schritt und ab 31. März der übernächste Schritt. Aber das Ganze hängt von den Infektionszahlen ab. Die Sache ist komplizierter geworden aufgrund der mutierten Virusvarianten. Und insofern wäre es auch ein falsches Versprechen, jetzt zu sagen, also wir garantieren, dass ab 15. März wieder die und die Branchen offen sind.
Doch Länderchefs wie zum Beispiel dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, oder Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller geht es vor allem darum, nicht Daten festzulegen, sondern ein Ausstiegsszenario zu entwerfen.
Und deswegen brauchen wir beim nächsten Treffen am 3. März unbedingt einen Plan, der klar sagt, bei welcher Inzidenz wir was machen,
forderte Haseloff im Bericht aus Berlin. Und was ist mit den Osterferien? Haseloffs Amtskollege, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, hatte bereits die Hoffnungen auf Osterurlaub gedämpft. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich auf NTV ähnlich.
Unser Hauptziel ist ja erstmal zu erreichen, die Schulen wieder betreiben zu können. Und somit ist es also eigentlich eine Pflicht, wenn wir diese Zielwerte dann erreicht haben, auch alles zu tun, sie zu erhalten, dass es nicht wieder sofort wieder hochgeht. Und die Osterferien, die würden das quasi mehr oder weniger gefährden.
Sophie von der Tann, Berlin.
Heute Morgen kam mir so in den Sinn, als ich in manchen Orten hier rund um Baden-Baden die geschmückten Straßen sah. Stell dir vor, es ist Rosenmontag und keiner darf hin. Ein bisschen ist es ja so. Normalerweise wären jetzt in Düsseldorf, Köln und Mainz Millionen Menschen auf den Straßen und vor allem auch vor den Fernsehgeräten. Aber heute ist es schon am Rosenmontag, ja, ein bisschen so wie Aschermittwoch, nämlich Katerstimmung. Die Karnevalisten stellen sich auf einen traurigen Rosenmontag ein, aber aus Köln wird es ab 14 Uhr eine Übertragung geben. Und zwar von einem Zug in Miniformat. Eine Inszenierung des Stockpuppentheaters Hennischen.
Die Corona-Pandemie macht erfinderisch. Als klar wurde, dass es in dieser Session auf den Kölner Straßen keinen Rosenmontagszug geben würde, verlegten die Verantwortlichen des Festkomitees Kölner Karneval den Zug kurzerhand in die Halle des hauseigenen Museums. Rosenmontagszug en Miniature ist ein Puppenspiel mit den ganz normalen Protagonisten, Fest und 16 Persiflagewagen im Maßstab 1:3. Aufgeführt vom traditionsreichen Hennischen Theater. Die Themen sind politisch wie eh und je. Trump spaltet die Freiheitsstatue, Geisterspiele im Fußball narkotisieren nicht nur die FC-Fans, die Flüchtlingskrise beschämt die Verantwortlichen in Europa. Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche findet sich markant und deutlich wieder. Schwarze Schafe werden in der kircheneigenen Waschmaschine weiß gewaschen und hängen zum Trocknen auf der Wäscheleine. Wenn um 14 Uhr die Übertragung im WDR-Fernsehen beginnt, ist der Zug längst gelaufen. Er wurde zuvor aufwendig aufgezeichnet. Jochen Hilgers, Köln.
Sie lassen es sich eben nicht nehmen, die Jecken. Und zwar nicht nur in Köln, sondern na klar auch in Baden-Württemberg und logischerweise dort in Rottweil. Und da findet ja heute der traditionelle Narrensprung statt. Normalerweise, wenn gerade eben keine Pandemie wütet. Aber
nicht alle Narren haben sich an den Appell der Rottweiler Obrigkeit Fastet daheim gehalten. Ein gutes Dutzend Kleidlesträger und hunderte Zuschauer haben es sich nicht nehmen lassen, wie gewohnt, oberhalb des Schwarzen Tores Stellung zu beziehen und traditionell Schlag 8 Uhr durchs Stadttor zu jucken. Neben närrischem Publikum wurde das Treiben auch von einem großen Aufgebot an Polizei und Ordnungsamt begleitet. Das wichtigste Ziel dabei sei eben darauf zu achten, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, so ein Sprecher.
Hardy Feist berichtete aus Rottweil. So, jetzt haben wir uns ja faschingsmäßig gelockert. Jetzt packen wir wieder die Pappnasen weg und werden wieder ernst. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens, SPD, und die Verkehrsstaatssekretärin Daniela Schmidt von der FDP haben heute Vormittag in St. Goarshausen-Wellmich an der geplanten Mittelrheinbrücke den Startschuss für das Raumordnungsverfahren gegeben. Laut Innenministerium liegen die dafür bereits seit 2018 erstellten Voruntersuchungen inzwischen vor.
Dazu gehören neben einer Verkehrsabschätzung etwa eine Umweltverträglichkeitsstudie, Untersuchungen zur Tier- und Pflanzenwelt im Flusstal oder wie eine Brücke im Welterbetal nahe der Lorelei wirkt. Das Raumordnungsverfahren könnte dem Innenministerium zufolge rund 1,5 Jahre dauern. Dann müssten Detailplanung, Planfeststellungsverfahren, Ausschreibung und Bau folgen. Zwischen Mainz und Koblenz gibt es 6 Fährverbindungen. Über eine Mittelrheinbrücke wird schon seit einem halben Jahrhundert diskutiert. Die örtliche Wirtschaft und viele Anwohner sind dafür, zahlreiche Naturschützer dagegen. Andreas Griesam, SWR Studio Koblenz.
Am 14. März wird in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Das heißt, wir treten jetzt, heute, in die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Naja, so richtig heiß wird es wohl nicht werden, weil viele, ob in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg, haben ohnehin das Gefühl, das sei alles sowieso schon gelaufen. Und dann werden viele in diesem Jahr schon vor dem 14. März ihre Stimme abgeben, nämlich per Briefwahl. Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin und ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. An sie stellten wir die Frage, wie verändert aller Wahrscheinlichkeit nach die massive Briefwahl diese Wahl?
Das verändert die Wahl in einer Hinsicht ganz einschneidend, und zwar, wir haben keinen einheitlichen Wahltermin mehr. Das ist für die Parteien eine große Erschwernis, weil man ja im Grunde 2 Wochen vor der Wahl nicht weiß, haben die Leute jetzt schon gewählt, die ich ansprechen will, oder haben sie nicht gewählt. Also das ist der große Unterschied. Wie sich das auf die einzelne Wahlentscheidung auswirkt, das ist umstritten, und unter Corona ist auch das einfach anders.
Die Suche nach den schönen Themen, nach den Themen, die es einem warm ums Herz werden lassen, hat ein Ende. Die Jungroyals, Harry und Meghan, erwarten ihr 2. Kind. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London und er weiß, wie die königliche Familie auf diese schöne Nachricht reagiert hat.
Also die Queen und ihr Mann Prinz Philipp, der Opa und Papa Prinz Charles, alle sind erfreut und wünschen nur das Beste, heißt es aus dem Buckingham-Palast. Nahezu alle britischen Tageszeitungen haben heute auch das Schwarz-Weiß-Foto von Harry und Meghan auf die Titelseite ganz oben hingehoben. Das Foto, das die beiden gestern veröffentlicht haben und das sie so in legerer Zweisamkeit unter einem Baum zeigt. Da sitzt Harry barfuß auf einer Wiese vor eben einem großen Baum und Meghan hat ihren Kopf in den Schoß von Harry gelegt. Das Ganze strahlt so ein bisschen Romanze, ein bisschen Intimität und auch ein bisschen jedenfalls Kunst aus. In der Thronfolge wird das Kind Rang 8 einnehmen und vermutlich wird es auch das erste aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sein, das in den USA geboren wird. Und dass die Schwangerschaft gestern am Valentinstag bekannt gegeben wurde, das werten Königshausexperten mit einem guten Gedächtnis hier als Referenz an Lady Diana, die Mutter von Harry. Die hat nämlich 1984 ihre 2. Schwangerschaft eben die mit Harry, ebenfalls am 14. Februar bekannt gegeben. Das erwartete Geburtsdatum dieses Kindes von Harry und Meghan ist allerdings nicht bekannt.
SWR aktuell Infodate am Mittag mit Pascal Lechler.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.